Hallo liebe AMS F1-Fans zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Wir melden uns hier noch aus dem Pressezentrum in Baku. Ja, was haben wir wieder für ein Rennen gesehen? Am Ende hat Oscar Piastri ganz knapp triumphiert. Schmidti, ich will dich fragen, was war das für eine Verteidigungsschlacht des Australiers die letzten 30 Runden?
Sensationell. Also erst einmal überhaupt, wie er da hingekommen ist, schon mal das Überholmanöver hat mich wieder an Monza gegen Norris erinnert. Der ist eiskalt, der zieht das durch. Der kommt im letzten Augenblick innen rein, fährt auf den Randstein. Stella hat selber gesagt, schon das war eine große Leistung, dass er das Auto nicht verliert. Geht innen an Leclerc vorbei. Leclerc hat dann selber zugegeben, er hat da nicht konsequent genug verteidigt. Aber egal, er hat ihn überrascht. Ich meine, der Kerl, der fährt 39 Rennen erst und Leclerc ist ja schon gefühlt 100 Jahre dabei. Also, und dann im zweiten Stint mit den harten Reifen, Leclerc war schneller. Wenn einer sich 30 Runden lang hinter einem anderen Auto halten kann und immer so, es war ja immer in der DRS-Zone, dann ist er schneller. Und trotzdem, Piastri hat 5, 6, 7 Angriffe. Ich weiß gar nicht, wie viele es am Ende waren. Hast du mitgezählt?
Es waren 6, meinte auch Andrea Stella.
Einfach immer abgewehrt und zwar nicht unfair. Hat die Innenspur zu betoniert und der Ferrari war einfach zu langsam im Topspeed und hat das wunderbar gemacht. Also da reift ein ganz großer heran. Das ist für mich der Weltmeister von morgen.
Stella hat auch gesagt, dass der entscheidende Schlüssel war, dass er aus der ersten Kurve dann immer sauber rausbeschleunigt hat und dass Leclerc auch für die zweite DRS-Zone gar nicht so nah dran war, dass er es dort hätte probieren können. Ja, es war ganz interessant, weil Charles Leclerc ist ja ein bisschen davongezogen gegen Ende des ersten Stints. Da sah es dann eher so aus, als würde er alles im Griff haben. Und dann meinte Stella, in dieser Zeit, wo dann auch Piastri angreifen konnte, da waren die Reifen im Sweet Spot und dann schlägt er eiskalt zu.
Ja, absolut. Ich meine, bei Ferrari war es so, man hat es schon auf dem Mediumreifen gesehen, da war der Ferrari klar das beste Auto. Ich meine, Leclerc ist dem Piastri dann 5,9 Sekunden davongefahren. Am Anfang konnte er ihn ja noch halten vom Tempo her, aber dann hat sich gezeigt, der Ferrari geht mit den Reifen besser um und fährt dann weg. Und 5,9 Sekunden ist, da kann man eigentlich gar keinen Undercut machen, das ist viel zu viel. Und es war ja nur eine Runde Differenz. Vasseur hat im Nachhinein gesagt, weil sie ihm vorgeworfen haben, es wäre eine zu riskante Strategie gewesen, sagt er, nee, es war genau das Gegenteil. Wir waren zu konservativ, vielleicht hätten wir auch eine Runde früher reinkommen können. Wir hätten es uns leisten können, quasi als Führender, haben wir nicht gemacht. Aber dann war schon mal die Runde in die Box, war 3 Zehntel langsamer von Leclerc, das geht ja noch, aber die Runde aus der Box, die war fast 3 Sekunden langsamer. Und das Problem ist bei dem Ferrari, so gut wie der mit den weichen Reifen oder weicheren Reifen, dem Medium umgeht, umso härter tut er sich natürlich, den harten Reifen auf Temperatur zu kriegen. Und da war der McLaren eben deutlich besser. Er strapaziert den Reifen mehr, er bringt gleich mal Temperatur rein und das hat bei dem Ferrari ewig gedauert. Und deshalb, Leclerc war ja noch vorne, aber Piastri war plötzlich wieder auf Schlagdistanz und dann hat es 2 Runden gedauert und dann kam der Angriff.
Der hat gesessen. Auch spannend war zu sehen, dass Lando Norris, der ja von weit hinten gestartet war, Sergio Perez aufgehalten hat in der Phase, als Perez den Undercut gegen Piastri probiert hat. Und da hat Stella gesagt, hätte der Lando das nicht gemacht, dann wäre Perez vor Piastri gewesen und dann wäre das Rennen komplett anders ausgegangen. Also da sieht man mal, wie eng die Top-Teams jetzt auch wieder hier beieinander waren.
Ja, das sehe ich genauso. Das war unglaublich. Perez hat ja eigentlich auch immer mitgehalten. Es gab mal so eine Phase, da waren wir 2 Sekunden hinten. Hat aber dann immer wieder aufgeholt. Er ist sehr klug gefahren. Hat dann Tempo rausgenommen, um die Reifen zu schonen. Er hat wahrscheinlich schon gedacht, lass die 2 da vorne mal kämpfen. Ich bin vielleicht der Profiteur am Schluss. Und er hat die Reifen sehr gut gemanagt. Der war also bis zum Schluss schnell. Und ganz klar, also ich meine, der Norris, das war Schützenhilfe vom Feinsten und das haben sie unheimlich gut gespielt. McLaren wird ja immer kritisiert für schlechte Strategie. Heute muss man mal wirklich sagen, Chapeau, das haben sie toll gemacht. Und wie du schon sagst, wenn der Perez vorbei ist am Piastri, dann wird es auch für den Piastri schwer.
Ja, 50% sogar gehört Lando der Sieg, meinte Andrea Stella. Hat er vielleicht auch so ein bisschen gesagt, um zu zeigen, hey, wir sind ein Team und da ist jeder Fahrer gleich wichtig. Aber 30 Runden lang ein schnelleres Auto hinter sich zu halten, das erinnert doch an die Imola-Rennen, die wir mal vor 20 Jahren hatten zwischen Schumacher und Alonso. Also da muss man sich wirklich fragen, wer kann da überhaupt noch mithalten, wenn der Oscar Piastri sich so weiterentwickelt?
Na, ich würde mal sagen, übernächstes Jahr, wenn McLaren weiter so ein gutes Auto hat, ist das für mich WM-Tipp Nummer 1. Das ist sicher für einen Verstappen der Gegner der Zukunft. Wie gesagt, weil der alles hat und der ist so unauffällig, der Typ. Also für mich ist das der eiskalte Engel. Ja, der ist so ein Engelsgesicht, schaut aus wie ein Kind, aber der ist so eiskalt und auch so rational. Und es, trotzdem ist er eigentlich noch freundlich und nett. Es ist ja keiner, der jetzt mit Worten um sich wirft und andere Leute versucht, psychologisch da ein bisschen klein zu reden. Fehlt ihm vielleicht auch noch die Erfahrung dafür, aber ist ja egal. Also er macht die Dinge, die er machen muss auf der Rennstrecke.
Auf der Rennstrecke auch noch mal einiges passiert ist am Ende, denn wir hatten einen Riesenunfall zwischen Sergio Perez und Carlos Sainz. Da haben sie sich gegenseitig so ein bisschen die Schuld in die Schuhe geschoben. Was ist genau passiert?
Carlos Sainz, der kam ja wie aus dem Nichts. Plötzlich sehen wir, das sind ja plötzlich 4 Autos und nicht mehr 3. Und er hatte natürlich freie Fahrt, das zeigt mal, wie gut der Ferrari da war. Und dann hat er eben aufgeschlossen. Dann hat Perez versucht, Leclerc auszubremsen. Hat eigentlich schon fast funktioniert. Leclerc hat aber gut gekontert, dadurch kam Perez in Schwierigkeiten. Sainz zieht vorbei in Kurve 2, aber will er eigentlich, für mich wollte er zu viel, er war zu gierig, er wollte ja gleich noch an Leclerc vorbei, Sainz. Das hat ihn dann wieder ein bisschen zurückgeworfen. Dann Perez ist dann längsseits gegangen, hat aber gemerkt, naja, der Sainz, der wird wahrscheinlich den Windschatten von Leclerc nutzen wollen, damit er jetzt nicht von Perez angegriffen wird. Und Sainz ist dann schon so ein bisschen erstmal nach links gewandert und plötzlich haben sich linke Hinterreifen, rechtes Vorderrad berührt und dann ging es für beide bei sehr, sehr hohem Tempo in die Mauer ab. Am Anfang hätte ich jetzt gesagt, Sainz hat die Schuld, aber man muss sich den Unfall 2-3 Mal anschauen. Also Perez hat mindestens die gleiche Schuld. Er hatte noch locker Platz da links. Perez hat sich geärgert, das hat er letztes Jahr schon ein paar Mal gemacht. Er sagt, der Sainz, der macht das immer gleich. Das ist immer der gleiche Einschüchterungsversuch. Er zieht nach links oder nach rechts, je nachdem, wie es halt die nächste Kurve ist. Bleibt dann so auf der Spur, dann wieder ein Stück. Wieder ein Stück, das ist so eine Einschüchterungstaktik, damit der andere dann irgendwann mal vom Gas geht. Aber der wollte natürlich nicht vom Gas gehen, der Perez. Das war sein Rennen, er wollte jetzt endlich mal wieder auf dem Podium stehen. Und er hat es ja auch verdient gehabt, er ist ein klasse Rennen gefahren.
Klasse Rennen, ja. Er ist ein Baku-Spezialist, hatte Max Verstappen deutlich im Griff. Da kommen wir später noch dazu, was beim Weltmeister los war. Ich habe Helmut Marko am Ende des Rennens getroffen. Der hat gesagt, P2 wäre drin gewesen, wenn er da besser an Leclerc vorbeigekommen wäre und nicht in die Fänge, sage ich mal, von Sainz getrieben worden wäre. Also der hat gezeigt, der Red Bull ist noch da. Also das Auto ist nicht so schlecht, wie es nach außen hin oft gemacht wird. Vielleicht auch von Seiten des Teams teilweise und in den Händen von Perez hier in Baku ein absolut astreines Rennen gefahren bis zu diesem Abflug. Glaubst du, das wird jetzt schon so ein bisschen wieder ihn runterziehen oder ihm eher einen Auftrieb geben, dass er hier gezeigt hat, hey Leute, ich bin nicht nur eine Nummer 2, die Platz 5, Platz 6 einfahren kann?
Nee, ich glaube, das Rennen wird ihm Auftrieb geben. Er war ja das ganze Wochenende schneller als Max Verstappen. Das kann man ihm ja nicht wegnehmen, also auch wenn er da in der vorletzten Runde gecrashed ist. Ich glaube, das stärkt sein Selbstbewusstsein. Natürlich wird Max Verstappen wieder jetzt in den nächsten Rennen das Kommando übernehmen. Aber es wird vielleicht nicht mehr so extrem sein. Und jetzt kommt wieder Singapur, da ist Perez auch gut. Das ist auch eine Rennstrecke, die ihm gefällt. Er mag diese 90-Grad-Kurven und da Speed mit in die Kurve nehmen und zum richtigen Zeitpunkt auf dem Gas stehen, dass man gerade so an der Mauer entlang streift. Das kann er gut. Verstappen mag diese Stadtkurse ja nicht so. Singapur ist natürlich eine andere Nummer, weil es sehr viele Bodenwellen sind, sehr viele Curbs. Da tun sich die Red Bull von Haus aus schwer. Das ist ein anderes Problem als das, was sie sonst haben, die Fahrzeugbalance. Aber man muss schon sagen, Red Bull hat sich schon deutlich verbessert. Es wurden ja 2 Unterbodenversionen ausprobiert, verschiedene Versionen miteinander gemischt und dann dieses Art Patchwork dann versucht, da rauszufinden, wo das Problem liegt. Es ist ja nicht der ganze Unterboden, sondern so Teile eben. Und Vasseur hat das auch nochmal erklärt. Es kommt immer darauf an, wo man den Abtrieb haben will. Und will man ihn an der Stelle haben, dass er stabil ist? Oder will man ihn da haben, dass er peaky, sagen die, also dass er spitz ist, aber sehr hoch? Ja, das ist manchmal so. Und das ist auch von Strecke zu Strecke unterschiedlich. Aber wenn man mal sehen will, wie schmal der Grat ist, glaube ich, müssen wir uns dieses Wochenende bei Red Bull anschauen. Vor dem Qualifying haben beide nochmal die Abstimmung geändert. Man wollte auf ein bisschen weniger Abtrieb gehen, weil man gemerkt hat, da sind wir wehrlos auf den Geraden, wenn wir mit dem Abtrieb fahren, wie sie es am Freitag gemacht haben. Dann der Unterschied zwischen Verstappen und Perez war, beim Perez war auf dem Heckflügel, man hat es kaum gesehen, wir haben ja in der Startaufstellung drauf geschaut, das war so ein Mini-Gurney da hinten. Der stand aber noch nicht mehr auf der oberen Kante, war so ein bisschen drunter. Der Verstappen hatte keinen, also das war ein 3 km/h Unterschied. Das war schon mal das eine, dann ging der Verstappen von der mechanischen Abstimmung her noch ein bisschen extrem. Und der hat ja selber gesagt, wir haben uns da hingetastet, es wurde immer besser, immer besser, immer besser. Und vor dem Qualifying wollte man noch den allerletzten Schritt machen, dass es funktioniert. Und da sind wir übers Ziel hinausgeschossen. Jetzt ist natürlich das Problem, er kann weder den Heckflügel wechseln und er kann natürlich auch die mechanische Abstimmung beim Rennen nicht wechseln. Er musste mit diesem Problem auch das ganze Rennen fahren.
Ja, und Dr. Marco hat gesagt, er war selbst überrascht und sagte, wir haben unterschiedliche Setups gehabt, aber dass die so auseinander wegdriften dann im Rennen.
Bei minimalem Unterschied,
genau, da hat er nochmal zu mir auch gesagt, es ist unglaublich mit dieser Art von Autos, was das einfach bestätigt, was ja wir schon seit langer Zeit auch sagen. Auf der anderen Seite meinte er auch, der Albon hat uns natürlich auch in die Fänge von Lando Norris getrieben, was ja auch für die WM nicht unbedeutend war heute, denn Lando Norris konnte nämlich noch an Max Verstappen vorbeiziehen, obwohl er von Platz 15 gestartet war.
Ja, das war wie ein Sieg für ihn. Normalerweise muss er heute Punkte verlieren auf Max Verstappen. Aus Sicht von Verstappen war es wie eine Ohrfeige, klar. Das darf nicht passieren, logischerweise. Verstappen kann noch froh sein, dass eben nur 3 Punkte Unterschied waren. Die schnellste Runde ging ja auch noch an Norris, das wollten sie zum Schluss noch korrigieren. Kurz vor dem Crash kam ja Verstappen rein und hat, weil er genügend Luft auf Alonso hatte, hat die Softreifen aufziehen lassen, aber dann war ja das VSC, ging natürlich nichts mehr. Wie gesagt, das darf nicht passieren. Ich habe mit Norris nach dem Rennen kurz geredet, er sagt, die Vorhersagen von den Strategen war Platz 8. Das war das Beste, was ich eigentlich erhoffen konnte. Mir war klar, dass ich die Top 7 nicht erreichen kann. Einer aus den Top 8 war ja hinter ihm. Hamilton ist ja wegen eines Motortauschs aus der Boxengasse gestartet. Also er hat gesagt, ich habe schon gewusst, die anderen, die kriege ich alle irgendwie. Aber an die Top 7 komme ich eigentlich nicht ran. Zum Schluss ist er Vierter geworden, also das perfekte Resultat für ihn.
Ja, nicht ganz so perfekt lief es dann allerdings für Mercedes an diesem Wochenende. Denn man muss sich mal anschauen, am Freitag wurde noch gesagt, ja, wir können vielleicht hier um die Pole Position kämpfen. Im Endeffekt ist George Russell Dritter geworden, natürlich auch, weil sich Perez und Sainz am Ende nicht über die Vorfahrt einig waren. Und ganz kurz, wir bitten auch vielleicht den Lärm hier ein bisschen zu entschuldigen, weil wir sind hier im Pressezentrum, wollten das Video noch für euch aufnehmen. Nur, dass ihr nicht denkt, wir sind hier irgendwo unterwegs. Das wollte ich nur ganz kurz sagen. Zurück zu Mercedes. Die sind Dritter geworden und Lewis Hamilton Neunter. Aber so richtig weiß man nicht, was mit dem Auto jetzt los ist.
Nee, weil die Balance hat eigentlich gestimmt. Also beide Fahrer waren leidlich zufrieden. Bei Russell war es so, der ist dann so ein bisschen aufgewacht im zweiten Stint, kam dann richtig ran. Er war ja erst mal 5-6 Sekunden hinter Verstappen, hat die Zeit dann aufgeholt, hat ihn auch überholt. Aber es hat nicht gereicht, sie waren schlicht und einfach zu langsam. Ein großes Problem, das zeigte sich schon wieder im Training, das haben sie schon ein paar Mal gehabt, sie haben irgendwie wieder die Reifentemperaturen nicht in dieses kleine Fenster gebracht. Das passiert bei denen öfter. Lag es jetzt an den Reifendrücken, lag es an der Vorbereitung der Reifen in der Runde davor. Und das weiß man nicht genau. Bei Hamilton lief es im ersten Sektor überhaupt nicht, da hat er zu viel Zeit hergeschenkt. Russell war da ein bisschen aggressiver. Das ist dann natürlich, wenn man weiter hinten steht in der Startaufstellung, hat man da nicht viele Chancen. Und wie gesagt, Lewis Hamilton war natürlich ohnehin chancenlos beim Start aus der Boxengasse.
Glaubst du, er war auch ein bisschen demotiviert heute?
Ja, so hat es irgendwie gewirkt. Denn er hat ja ewig gebraucht, irgendwelche Leute zu überholen, die Gasly. Er normalerweise mit links überholt. Ja, Gasly, auch Biermann hat er lange gebraucht. Also ich würde schon sagen, der fuhr heute mit Frust.
Trotzdem immer noch Potenzial im Auto, weil phasenweise der schnellste Mann auf der Strecke war am Ende George Russell. Mhm. Also es gibt ja weiterhin die positiven Anzeichen bei den Silberpfeilen. Ja.
Aber ähnlich wie Red Bull, man kämpft da mit verschiedenen Unterböden. Wir hatten ja hier jetzt wieder die alte Version. Die letzten beiden Male war ja die neue da. Jetzt in Singapur fährt man wieder die alte Version. Man will sich jetzt da nicht verwirren zwischen zwei Rennen. Und dann hat Toto Wolff gesagt, dann gibt es in Austin einen neuen Unterboden, habe ich gefragt, ja, einen neuen neuen oder den alten neuen? Und dann meinte er, nee, den neuen neuen, also es wird dann wieder ein ganz anderer sein. Mal abwarten, was da passiert.
Ja, das bleibt spannend auf jeden Fall bei Mercedes. So, die Performance ist so ein bisschen weggegangen vor der Sommerpause. Da waren sie wieder quasi fast das alte Team, haben Strategien perfekt exekutiert und auch auf der Strecke war das Auto einfach stark. Auch stark waren dieses Wochenende die Williams. Ich muss es nochmal ganz kurz sagen, Franco Colapinto. Ist das der neue Fangio, wie du schon spaßeshalber gesagt hast?
Nee, also Fangio noch natürlich nicht, aber er macht einen super Job. Also von dem hat ja keiner was vorher gewusst. Man wusste, der fährt Formel 2. Er hat, glaube ich, mal einen Sprint gehabt dort und war irgendwie an 6. Stelle gelegen oder 5. Stelle. Es war jetzt auch nicht der Riesenaufsteiger, würde ich jetzt mal sagen. Aber dann, der stellt sich an, als würde er da schon dauernd fahren. Das war der zweite Grand Prix, der holt 4 Punkte, das muss man sich mal vorstellen. Ja, er fährt die ganze Zeit fast mit Albon mit, hat ein gutes Reifenmanagement. Und fährt da, wie gesagt, dann auch noch vor Hamilton rum. Also das ist schon, da muss man den Hut ziehen vor dem Kerl. Und vor allem der streift alles ab. Also der Crash, da im ersten Training, der hätte so manchen jungen Fahrer sicher ein bisschen Selbstvertrauen gekostet, aber der setzt sich halt im zweiten ins Auto rein, ist dann wieder schnell. Und wir haben das ja gestern schon beim Training gesehen, der war ein paar Mal, also wirklich ganz haarscharf an der Mauer vorbei, immer quer. Und also der lässt schon fliegen und ist gut so.
Ja, der baut sich halt immer mehr Selbstvertrauen auf, ja, und lässt sich davon auch nicht ins Boxhorn jagen, wenn es mal nicht klappt. Ganz ähnlich ist es gelaufen bei Oliver Behrmann. Der hat einen neuen Rekord aufgestellt, denn er ist der erste Fahrer in der Geschichte der Formel 1, der mit zwei verschiedenen Herstellern in seinen ersten beiden Rennen gepunktet hat. Also klasse Leistung, hat aber auch ein bisschen Glück gehabt am Ende, weil Nico Hülkenberg lag eigentlich vor ihm. Wie ist das da passiert, dass dann Behrmann vor ihm ins Ziel gekommen ist?
Ja, Nico Hülkenberg hat leider ein großes Wrackteil überfahren, da von diesem Crash da Sainz gegen Perez. Und als dann wieder ganz zum Schluss grün wurde, hat er nicht aufgepasst, hat ihn noch Hamilton und Colapinto überholt. Ein bisschen komisch. Vielleicht hat er auch nicht mehr damit gerechnet, dass grün wird. Er hat selber gesagt, er hat sich gewundert, dass es da nur ein VSC gibt. Eigentlich sagt er, war das ein Fall für ein Safety Car. Aber das war voller Trümmer, die Strecke. Und zwar richtig große Trümmer. Da standen zwei Autos und zwei Rennfahrer auf der Rennstrecke. Sonst machen sie einen riesen Zirkus, wenn irgendein Auto schon so halb in der Ausfahrt drin steht und da plötzlich ist nur VSC und es wird dann zum Schluss wieder freigegeben, was eigentlich klar war, weil nach der Unfallstelle war ja die Strecke wieder frei und die wollten natürlich noch ein Rennen haben. Ich glaube, da hat er ein bisschen gepennt und natürlich war auch das Auto beschädigt durch das Überfahren des Trümmerteils.
Und dadurch hat er noch zwei Plätze verloren, dadurch ist Hamilton in die Punkte gesprungen und Behrmann. Allerdings muss man sagen, sie haben wieder einen Punkt geholt. Sie sind nur noch 5 Punkte hinter Toro Rosso. Und die sind so ein bisschen ins Bodenlose gefallen. Da geht gerade nicht so viel. Also die Chance ist noch da, dass Haas die abfängt.
Ja, auf jeden Fall. Sie bringen ja weiter fleißig Upgrades, der Toro Rosso. Aber irgendwie geht da gar nichts vorwärts im Moment. Und waren, wie du schon sagst, chancenlos auf Punkte. Und ich würde mal sagen, Aston Martin, Williams und Haas hat Alonso auch zugegeben. Und den Haas darf man nicht unterschätzen. Der war zum Beispiel ein Monster schneller als wir. Der Magnussen ist mit einer 10-Sekunden-Strafe vor dem Alonso ins Ziel gekommen. Also da muss man schon sagen, die Haas machen eine super Figur. Jetzt eine, immer konstant jetzt in den letzten Rennen. Wir haben auch oft 11. Plätze leider gehabt. Aber also Hut ab, auch hier wieder vor diesem Team. Und da kommt noch ein größeres Upgrade in Austin. Also warten wir mal ab.
Aber nicht, dass sie sich damit dann verwirren, wie es den Top-Teams ja auch manchmal geht.
Bis jetzt haben sie aber allerdings, muss man sagen, alle neuen Teile, die ins Auto kamen, haben alle funktioniert.
Ja, was glaubst du, was in Singapur so funktionieren wird? Weil McLaren, das möchten wir auch nochmal erwähnen, die haben jetzt die WM-Führung von Red Bull übernommen. 20 Punkte Vorsprung, sind mit 8 Punkten hierher gereist. Also die haben jetzt schon richtig Oberwasser.
Ja, absolut. Ich meine, der McLaren ist natürlich auf jeder Rennstrecke gut. Aber Singapur müssen wir wieder mit Ferrari rechnen. Es ist eine ähnliche Strecke. Sagt was, ja, der einzige Unterschied ist natürlich deutlich mehr Abtrieb. Aber wir wissen ja, wie es letztes Jahr gelaufen ist. Ferrari hat da gewonnen und das war ja gegen diesen übermächtigen Red Bull. Ich würde mal sagen, das wird ein Duell Ferrari gegen McLaren. Schauen wir, was der Red Bull kann. Aber da kommen eben, wie gesagt, die Bodenmühlen und die Curbs dazu. Vielleicht ist sogar Mercedes da wieder Nummer 3.
Also, ich glaube, du hast alles gesagt zu diesem Rennen oder möchtest du noch was loswerden?
Nö, also wie gesagt, es war wieder ein unglaublich unterhaltsames Rennen. Ja, am Anfang wirkt es vielleicht so ein bisschen einschläfernd, aber das ist ja oft so und dann muss irgendwas passieren und dann wird es plötzlich wieder gut. Und es war, also wie gesagt, man hat ja wirklich nicht gewusst, ob der Leclerc noch an dem Piastri vorbeikommt oder nicht bis zum Schluss oder bis kurz vor Schluss. Ein klasse Rennen und dann natürlich noch ein Riesenaufreger in der vorletzten Runde. Besser geht's nicht. Also es ist sicher eine der besten WMs aller Zeiten.
Ja, das ist doch mal eine klasse Aussage von jemandem wie Schmidti, der schon so lange in der Formel 1 dabei ist und schon das ein oder andere spannende WM-Finale oder eine spannende Saison gesehen hat. Wir würden natürlich gerne von euch wissen, wie ihr die Sache seht zwischen Perez und Sainz, wem ihr da eher die Schuld geben würdet oder seht ihr es auch, wie die Kommissare, die einfach es beim Rennunfall belassen haben. Und dann würden wir von euch natürlich noch gerne wissen, wie ihr die Leistung von Piastri fandet gegen Charles Leclerc. Und glaubt ihr, dass Lando Norris Max Verstappen in der WM noch abfangen kann? Schmidti reist dann weiter mit Tobi nach Singapur. Ja. Die werden euch dann wieder auf dem Laufenden halten. Wir freuen uns, wenn euch das Video gefällt. Lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
Servus.